Hallo, mein Name ist David und ich freue mich, dass du hier bist. Wir schließen heute die Reihe zum Thema Liebe leben ab. Heute ist die letzte Einheit dazu und wenn du die letzten Wochen verpasst hast, weil du neu hier bist oder nicht konntest oder vielleicht mal nicht da warst, dann will ich kurz einfach zusammenfassen, worum es so ein bisschen ging. Und wir haben uns immer wieder damit beschäftigt, dass Gott uns liebt. Wir haben immer wieder versucht, über die Liebe Gottes nachzudenken. Dass Gott so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn gegeben hat. Dass Gott so sehr liebt, dass er uns sogar sein Wort gibt, dass wir ihn erkennen können. Dass Gott will, dass wir ihn besser kennenlernen. Das ist seine Liebe, der Gott, der alles gegeben hat für uns. Und aufgrund dieser Liebe, da ergeben sich dann für uns ein paar Konsequenzen. Wir wollen diesen Gott irgendwie zurücklieben. Wir wollen alles für ihn geben. Wir wollen ihn anbeten. Wir wollen, dass unser Leben immer mehr dem entspricht, was er ist und was er will. Und genauso wollen wir vielleicht, dass wir anderen Menschen anders begegnen, dass wir Leuten in Liebe begegnen und nicht mehr in Ablehnung, dass wir nicht verurteilen, sondern verstehen, dass wir selbst die Leute, die schwierig sind und die nerven, dass wir denen mit Liebe begegnen und das Beste für sie wollen. Dass wir mit anderen einfach anders umgehen, dass wir Liebe ganz praktisch leben können. Liebe zu Gott und Liebe zu anderen. Und vielleicht warst du in den letzten Wochen hier und hast dir bei dem einen oder anderen Thema mal was vorgenommen oder es hat dich voll bewegt. Oder wenn du es jetzt hörst, dann stellst du dir das vor und kannst ungefähr dich reindenken. Und vielleicht ging es dir so, wie mir manchmal geht, dass mich das Ganze manchmal ein bisschen überfordert. Das ist einfach irgendwie zu viel. Und das liegt nicht daran, weil ich das irgendwie aufgezwungene Regeln finde, weil ich das gar nicht selber will, sondern weil manchmal das irgendwie einfach zu viel ist. Da hat man einen stressigen Tag gehabt, der Arbeitsalltag war schwierig, in der Familie ist irgendwas los, privat ist gerade irgendwas am Wüten und man merkt so, ey, ich will eigentlich Leuten in Geduld und Liebe begegnen, aber ich war einfach zu gestresst. Ich war einfach zu fertig. Ich hatte nicht die Kraft, so zu reagieren. Ich will eigentlich für Gott leben, aber ich bin einfach gerade zu fertig. Ich kämpfe mit so vielen anderen Dingen. Mir fehlt so ein bisschen die Kraft dafür. Und ich glaube, dass der Schlüssel zwischen, okay, ich will so sein und ich bin tatsächlich so, dass da Kraft irgendwie eine Schlüsselrolle spielt. Weil ganz oft ist es so, man will das vielleicht. Also es liegt nicht daran, dass man nicht will. Es liegt auch nicht daran, dass man keine Möglichkeiten hat, Gott zu lieben oder andere zu lieben. Man hat sich vielleicht sogar konkret was vorgenommen, konkrete Ideen gehabt, was man machen könnte. Es liegt nicht am Willen, nicht an Möglichkeiten, aber vielleicht liegt es manchmal an Kraft. Und bei mir zumindest liegt es an Kraft. Und ich glaube, dass Paulus das auch versteht, dass fürs Leben als Christ, für das Leben als jemand, der an Gott glaubt, Kraft notwendig ist. Und Kraft ist, glaube ich, so genau dieses Puzzlestück, das vielleicht noch fehlt, um Liebe wirklich zu leben. Und deswegen schreibt Paulus diesen Text auch an diese Gemeinde und ich möchte mit uns über drei Sachen nachdenken. Und die erste ist, weil Gott uns liebt oder dass Gott uns liebt. Die zweite ist, dass Kraft durch Liebe kommt und die dritte ist, dass es zur Ehre Gottes ist. Und Paulus schreibt an eine Gemeinde, die ist in Ephesus, das ist eine Stadt im, ich glaube, heutige Türkei, damals Griechenland. Und er schreibt an diese Gemeinde und er hat jetzt schon zwei Kapitel geschrieben, ist jetzt in der Mitte vom dritten und in dem dritten Kapitel in Vers 14 schreibt er Folgendes. Deshalb. Und wenn ich deshalb lese, dann frage ich mich nur, weshalb steht hier deshalb? Was ist da los? Was ist die Begründung dafür? Irgendwas zwingt ihn dazu zu sagen, okay, das ist jetzt die Folge. Aber was ist davor? Also deshalb heißt, irgendwas, was davor kam, ist wichtig. Und wenn ich mir angucke, okay, was könnte der Grund sein, weshalb schreibt Paulus hier deshalb? Und ich glaube, dass es mit Sachen zu tun hat, wie zum Beispiel in Kapitel 1, in Vers 4 und 5 schreibt er, dass Gott in seiner Liebe uns dazu vorherbestimmt hat, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, zum Lob seiner herrlichen Gnade, dass wir in Jesus die Erlösung, die Vergebung und den Reichtum seiner Gnade erleben, die wir so reichlich erleben dürfen. In Kapitel 2 schreibt er dann, dass wir zwar vielleicht uns nicht für Gott interessiert haben, und da sagt er, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, uns mit Jesus lebendig gemacht. Ein bisschen später im Kapitel 2 schreibt er dann, dass wir durch den Geist, in Vers 17 und 18 und 19, dass wir durch den Geist Zugang zu Gott haben, dass wir Hausgenossen, einen Platz bei Gott haben. Und im Endeffekt die Zusammenfassung von all dem, was Paulus geschrieben und gesagt hat, ist, dass da ein Gott ist, der bevor es dich gab, dich gesehen hat und gesagt, ich will, dass er mein Sohn wird. Ich will, dass sie meine Tochter wird. Ich will, dass du dabei bist in meiner Familie. Und ich bin bereit, alles dafür zu tun. Ich bin bereit, jeden Preis zu bezahlen. Und wenn ich meinen Sohn schicken muss und wenn es sein Blut kostet, ich will, dass du in meiner Familie bist und ich bin bereit, alles dafür zu tun. Das ist den Gott, den Paulus davor auf ganz verschiedene Arten und Weisen vorgestellt hat. Und deshalb, weil dieser Gott so ein liebender Gott ist, sagt er Folgendes: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Deshalb, weil Gott alles getan hat, um mich in seine Familie aufzunehmen, dass ich Gottes Kind sein kann, deshalb beuge ich meine Knie. Deshalb falle ich nieder aus Anbetung, aus Anerkennung, aus Ehrfurcht, aus Respekt. Und er sagt hier, Vater. Und davor in den anderen Versen, die wir vielleicht gerade gesehen haben und auch den Versen, die er danach noch sagt, redet er manchmal von Vater, dann redet er plötzlich vom Geist Gottes und irgendwie danach redet er auch von Jesus, dem Sohn. Und irgendwie sind für Paulus alle Gott. Und ich habe nicht zu kurz Theologie studiert, aber für mich ist das immer noch was ich nicht verstehe. Das ist einfach nicht zu fassen mit meinem menschlichen Verstand. Und durch die gesamte Geschichte haben alle Christen versucht, das irgendwie zu packen, aber keiner kann es irgendwie packen, dass Gott ist eins. Es gibt einen einzigen Gott. Aber dieser Gott ist irgendwie auch Vater, Sohn und Geist. Dieser Gott ist irgendwie drei, obwohl er eins ist. Und man hat es dann Dreieinigkeit und Trinität genannt. Aber das ist das ist nicht mal eine gute Erklärung. Das ist nur die bestmögliche Erklärung, mit der unser Verstand hervorbringen kann, wer Gott ist. Gott ist eins. Aber Gott ist auch Vater, Sohn und Geist. Aber trotzdem eins. Aber irgendwie auch drei. Und das kann man unendlich weit fortführen. Aber das ist so, dass, glaube ich, wir am nächsten an Gott rankommen. Da ist irgendwie eine Fülle, eine Größe, ein Ausmaß in Gott, das wir nicht fassen können. Weil Gott ist nicht zu begreifen mit unserem Verstand. Und ich sage das, weil es in dem Text gleich noch wichtig wird und ich nicht will, dass wir irgendwie verwirrt sind von dem, dass Paulus hier Begriffe rumwirft. Also er redet von Gott und er redet von Gott als Vater, als Sohn Jesus und als Geist. Und er spricht hier zum Vater als erstes. Und Paulus ist es wichtig, dass wir Vater nicht missverstehen. Deswegen nimmt er nochmal einen ganzen Vers, der eigentlich wenig mit dem Gebet zu tun hat, und will was erklären. Und er sagt Folgendes: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kind heißt, im Himmel und auf Erden. Dieser Vater, dieser Gott, der gesagt hat, ich will, dass du mein Kind wirst und ich bin bereit, alles dafür zu tun. Das ist der Vater, von dem er redet, dem perfekten, liebenden, großartigen Vater. Der rechte, der wahre Vater über alles ist, was der Kind heißt, der Maßstab für alles ist, was sich Vater nennt. Gott ist der Maßstab dafür. Und vielleicht hattest du einen Vater, der dich erahnen lässt, wer Gott sein könnte, dass Gott liebevoll ist, dass Gott gut ist. Vielleicht hattest du aber auch einen Vater, der das nicht so konnte. Und in dir ist vielleicht auch noch so eine Sehnsucht nach so einem Vater. Und Paulus will nicht, dass Vater irgendwie von dem, was wir von unseren Vätern kennen, vorgeprägt ist. Paulus will sagen, okay, eure Väter, das, was du mit Vater verbindest, ist nicht der Maßstab für Gott, sondern Gott ist der Maßstab für deinen Vater. Und wenn du jemand bist, dass bei dir da vielleicht noch ein Loch oder eine Sehnsucht da ist, dann glaube ich, will Paulus sagen, dass dieser Vater, der wahre Vater über alles ist, was da Kind ist, dass Gott der Vater groß genug ist, dieses Loch zu füllen. Dass Gott der Vater groß genug ist, die Sehnsucht, die du hast, nach einem Vater, der gut ist, der liebt, der perfekt ist, dass dieser Vater groß genug ist. Paulus sagt, ich beuge meine Knie vor diesem Vater, vor dem liebenden, perfekten Vater. Und dann fängt er an zu bitten. Und das ist auch das zweite und so der größte Block. Er bittet um Kraft. Kraft durch Liebe. Und er sagt, ich bete in Vers 16, dass er euch Kraft gebe. Paulus bittet darum, dass er der Gemeinde, zu der er hier schreibt, dass sie Kraft bekommen. Alles, was er in den Versen davor geschrieben hat, ging darum, wie sehr Gott die Leute liebt, was Gott alles für die Leute getan hat, wie groß die Liebe Gottes ist. Und alles, was nach diesen Versen kommt im Epheserbrief, da spricht er darüber, was das jetzt für unser Leben heißt, was das in Familien, in Ehen, im Beruf, im Privatleben, im Umgang mit dem Staat, im Umgang mit Geld, was das für Folgen hat. Okay, und die Liebe Gottes, die Gott liebt uns und das hat Folgen, wir sollen auf eine gewisse Weise leben. Und dazu sagt Paulus, an dieser Scharnierstelle zwischen Gott liebt euch, deswegen, an der Stelle baut Paulus ein, ich bete um Kraft. Nicht, weil das einfach ganz random ist, sondern weil wir Kraft brauchen. Wenn du manchmal den Eindruck hast, dass das, was von dir als Christ verlangt ist, das, was Gott von dir möchte, das, was du selber auch möchtest, dass es viel zu viel ist, dass das manchmal völlig unmöglich ist, dass das dich total überfordert, dann glaube ich nicht, dass das ein Zeichen von einem schwachen Glauben ist, sondern das ist vielleicht eine ganz realistische Einschätzung von dem, was es wirklich ist. Das ist zu viel. Das ist manchmal unglaublich. Selbst das, was ich selber will, kann ich oft nicht. Der Wille ist da, die Situationen sind da, aber Kraft fehlt oft. Und genau deswegen baut Paulus es hier auch ein und sagt, hey, bevor ihr anfangt, alles leben zu wollen, ihr braucht Kraft. Und Paulus betet um Kraft, weil er weiß, jeder wird diese Kraft brauchen. Und Paulus bittet den Vater um Kraft. Und er bittet nicht nur um so ein kleines bisschen Kraft, sondern er bittet darum, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Mit allem, was Gott hat, mit allem, was Gott ist, gebe er euch Kraft. Nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe euch Kraft, stark zu werden durch den Geist am inneren Menschen. Es geht darum, Kraft, die uns stark macht von innen heraus. Nicht eine Kraft, die super spektakulär ist und wir die größten Heldentaten nach außen vielleicht sehen, sondern Kraft von innen. Kraft, die unser Innerstes stark macht. Eine tiefe Kraft nach dem Reichtum der Herrlichkeit Gottes. Darum betet Paulus, um so ein Ausmaß von Kraft, weil er sagt, genau so ein Ausmaß braucht ihr. Im Endeffekt bittet er um die Kraft Gottes selbst. Und er sagt, das passiert in diesem Vers durch den Geist Gottes, durch Gott selbst. Und im nächsten Vers redet er auf einmal gar nicht mehr vom Geist. Und im nächsten Vers, in Vers 17, heißt es auf einmal, okay, es ist durch den Geist, dass Jesus Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Okay, einmal ist es der Geist und der Gott, der Vater, macht durch den Geist, dass Jesus in uns wohnt. Und irgendwie ist die gesamte Fülle Gottes, die gesamte Dreieinigkeit, alles, was Gott ist und alles, was Gott hat, ist dabei involviert, wenn es darum geht, Kraft zu geben dafür, das ist was fürs Leben. Wenn Paulus hier um Kraft bittet, dann bittet er nicht nur, okay, Vater, mach das mal und Jesus und Heiliger Geist, ja, Pause, das kann ich alleine, sondern die ganze Fülle Gottes, alles, was Gott ist, Vater, Sohn, Geist, wirken zusammen, um Kraft zu geben. Darum bittet Paulus hier. Aber wie kann das funktionieren? Wie kann diese Kraft aussehen, die von dem, was Gott ist, in allem, was er ist, kommt? Und er sagt, diese Kraft kommt, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Hier geht es wieder nicht um spektakuläre Sachen nach außen, sondern um diese innere Stärke. Dass ihr eingewurzelt seid, dass ihr tiefe, feste Wurzeln habt. Nicht das, was man nach außen alles Tolles sieht, sondern dass ihr ganz tiefe, tiefe Wurzeln habt. Dass ihr ein festes Fundament habt. Ein ganz bombensicheres Fundament. So. Und Wurzeln, die so tief sind, dass es euch nicht mehr umhauen kann. Die so stark sind, dass sie standhalten, dass es eine innere Stärke gibt, die Stabilität verleiht. Wenn die Stürme des Lebens kommen, dann verbiegt sich vielleicht der Baum und es fliegen Äste ab und es passieren Sachen und es ist nicht unbedingt schön, aber der Baum bleibt stehen, weil die Wurzeln tief sind. Und wenn der Sturm kommt, dann deckt er vielleicht ein paar Ziegel ab und manchmal muss man vielleicht eine Wand neu machen, aber das Haus bleibt stehen, dass ihr tief verwurzelt, fest gegründet seid. Und dann sagt er nicht irgendwo rein, sondern er sagt in die Liebe Gottes. Die Wurzeln, die Stärke Gottes irgendwie in uns hervorbringen oder die Gott in uns schlagen lassen will, Die Wurzeln müssen mitten rein in die Liebe Gottes. Das Fundament muss auf die Liebe Gottes und nirgendwo sonst drauf, sagt Paulus hier. Aber wie geht es? Wie schlagen wir Wurzeln da rein? Weil ich glaube nicht, dass Paulus davon ausgeht, dass das auf einmal so passiert. Kein Baum entsteht und hat den größten Wurzelapparat, den man je gesehen hat. Kein Fundament ist einfach da. Fundamente baut man Stein für Stein, Balken für Balken. Wurzeln wachsen Stück für Stück für Stück. Und ich glaube, dass Paulus von einem Prozess ausgeht. Und ich glaube, das sieht man auch, wie er dann den nächsten Vers formuliert. Und er sagt, so könnt ihr mit allen Heiligen, mit allen anderen Christen begreifen, welches die Breite und die Länge, die Höhe und die Tiefe ist. Und auch die Liebe Jesus selbst erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft. Er sagt hier nicht, okay, weil ihr die Liebe Gottes schon begriffen habt, sondern er sagt, damit ihr sie begreifen könnt, damit ihr sie wieder und wieder und wieder begreifen könnt. Damit ihr immer tiefer in all die Dimensionen der Liebe Gottes vordringen könnt. In die Länge und in die Breite, in die Höhe und in die Tiefe. In alles, was die Liebe Gottes ausmacht. Dass ihr es immer tiefer erkennen könnt. Ja, dass ihr die Liebe Gottes erkennen könnt, die eigentlich alle Erkenntnis übersteigt. Dass ihr verstehen könnt, was über allen Verstand hinausgeht. Dass ihr erfassen könnt, was eigentlich unfassbar ist. Paulus redet hier davon, dass die Liebe Gottes, in die wir die Wurzeln schlagen sollen. Und die Wurzeln schlagen wir, indem wir es mehr begreifen, indem wir die Dimensionen, was es heißt, dieser simple Satz, Gott liebt mich. Was dieser simple Satz, was der für ein Ausmaß und für eine Dimension hat. Das will Paulus, dass wir das begreifen. Und wenn er hier davon redet, okay, ich will, dass ihr das begreift, obwohl das eigentlich unbegreiflich ist, dann glaube ich, heißt es, dass wenn wir uns fragen, okay, wie sehr liebt Gott mich, dann ist die Antwort immer mehr, als du glaubst. Egal, wie sehr du gerade glaubst, dass Gott dich liebt oder lieben kann, Gott liebt dich mehr, als du gerade glaubst. Egal, ob du glaubst, dass Gott dich sehr liebt oder dass Gott dich wenig liebt oder vielleicht, dass er dich gar nicht liebt. Gott liebt dich mehr, als du gerade glaubst. Und die Liebe Gottes, die so unbegreifbar ist, in die kann man immer mehr vordringen und immer mehr erkennen. Immer erkennen, dass oh, es geht doch noch mal länger, es ist ja doch noch mal breiter, es ist vielleicht doch höher und vielleicht doch tiefer, als ich dachte. Und dieses feste Fundament, diese feste Gewissheit, der Vater, der alles gegeben hat, der mich liebt, dieser Vater, in diese Liebe wachsen meine Wurzeln, meine Gewissheit so tief, dass ich irgendeine Stärke bekomme, die unglaublich ist, die standhalten kann, die stabil ist. Und wenn es nicht schon abgefahren und groß genug klingt, dann fügt er am Ende von Vers 19 noch hinzu, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Die Erkenntnis der Liebe Gottes und die Kraft, die damit verbunden ist, soll dazu führen, dass irgendwie in uns die gesamte Fülle Gottes da ist. Das Stück für Stück, Vater, Sohn, Geist, alles, was Gott ist, die ganze Fülle Gottes, all seine Liebe, all seine Kraft, die ganze Fülle Gottes, irgendwie mehr und mehr und mehr und mehr in uns Raum gewinnt und die Fülle immer, immer größer wird und Stück für Stück für Stück mehr wird. Das ist das ultimative Ziel, was Paulus hier vor Augen hat. Dass man so tiefe Wurzeln in Liebe Gottes hat, so ein festes Fundament auf die Liebe Gottes gelegt hat, weil man so tief verstanden hat, wie sehr Gott einen liebt und immer tiefer versteht, dass Gott mich liebt, dass damit eine Kraft verbunden ist, die Kraft Gottes selbst ist, weil die Fülle Gottes selbst in uns ist. Und wenn ich das lese und denke, dann habe ich zweimal geguckt, ob das wirklich so da steht, ob das wirklich so krass ist. Und dann denke ich mir, Paulus, ist das eigentlich dein Ernst? Das ist doch viel zu viel. Aber wenn ich mir dann das Leben von Paulus angucke, dann bin ich noch beeindruckter. Ich glaube, Paulus war der Mensch, der für seine Gegner und alle, die was gegen Jesus und Christentum hatten, der muss unglaublich frustrierend gewesen sein. Wenn du seine Geschichte kennst und ein paar Situationen kennst, kannst du es vielleicht jetzt schon dir denken. Wenn nicht, ich werde es gleich mal ein bisschen erzählen. Aber dieser Paulus, egal in welcher Situation war, hat sich anscheinend immer gefreut und hatte eine Stärke, mit allem klarzukommen. Paulus, wir bringen dich um. Super. Sterben ist mein Gewinn. Okay, dann lassen wir dich leben. kein Problem, mein Leben ist Christus. Gut, dann kommst du ins Gefängnis. Okay, dann singe ich Lieder und alle fangen an, an Jesus zu glauben. Okay, Paulus geht raus. Super, dann kann ich eine neue Gemeinde gründen. Wir haben dir doch gesagt, du sollst aufhören zu predigen. Dann peitschen wir dich eben aus. Kein Problem, dann kann ich an den Leiden Christi teilhaben. Und übrigens, das fällt überhaupt gar nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die auf mich zukommt. Okay, dann nehmen wir dir alles weg. Kein Problem, ich kann alles durch den, der mir Kraft gibt. Du kannst alleine sein oder viele Leute haben. Schiffbruch erleiden, von Schlangen gebissen werden oder angeklagt werden von Königen. Paulus sagt die ganze Zeit, freut euch alle Zeit. Und ich finde das unglaublich beeindruckend. Ich will nicht alles erleben, was der erlebt hat. Aber wenn ich das erlebe, dann will ich so reagieren. Wenn ich das erlebe, dann will ich so reagieren. Dann will ich sagen, mach doch, kein Problem. Ich habe die innere Stärke und die Kraft, so zu reagieren. Und ich glaube nicht, dass Paulus so ein absoluter Ausnahmemensch, Überflieger, Superheld war. Sondern der gleiche Paulus, der in all den Situationen so reagieren konnte, im zweiten Korintherbrief, da lässt er ganz tief blicken, wie es in ihm aussieht und wie es ihm oft geht. Und er sagt in Kapitel 4 so Sachen wie, okay, wir sind ständig verfolgt, aber nie verlassen. Wir sind ständig bedrängt, aber sehen doch immer einen Ausweg. Und dann ein bisschen später in Kapitel 6 sagt er, wir sind Unbekannte und doch bekannt. Wir sind Sterbende und siehe, wir leben. Wir sind bestraft und doch nicht getötet. Wir sind traurig, aber allezeit fröhlich. Als die Armen, die aber doch viele reich machen. Als die, die nichts haben und doch alles haben. Traurig und doch allezeit fröhlich. Verfolgt, aber nie verlassen. Und wenn man noch ein bisschen weitergeht, in Kapitel 12 im zweiten Korintherbrief schreibt er dann, wisst ihr eigentlich, was meine größte Stärke ist, sagt Paulus? Meine Schwäche. Ich rühme mich dessen, dass ich schwach bin. Weil wenn ich schwach bin, ist Gottes Stärke am größten. Und Paulus wusste ganz genau, die Stärke, die ihn dazu befähigt, so zu reagieren, die Stärke, die aus den Wurzeln der Liebe Gottes gekommen ist, die Kraft, die in ihm gewirkt hat, so zu reagieren, das war nicht, weil Paulus ein besonders starker Mensch war. Paulus sagt von sich selbst, ich bin schwach. Ich bin alle Zeit bedrängt, immer traurig und trotzdem bin ich immer fröhlich und bin ich nie verlassen und habe eine unglaubliche Stärke. Und ich glaube, die Idee ist so ein bisschen, dann wenn ich am schwächsten bin, dann wenn ich weiß, ich kann es am wenigsten, dann stehe ich Gottes Kraft am wenigsten im Weg. Und dann kann Gottes Kraft in der ganzen Fülle Gottes, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit wirken. Und das Interessante ist, dass es immer irgendwie Gottes Kraft in uns und durch uns ist. Und Paulus drückt es auch nochmal im Letzten aus, als er nochmal ein bisschen die Blickrichtung wendet, ein bisschen weg von uns und hoch zum Himmel, zu Gott. Und er sagt, dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten und verstehen, nach der Kraft, die uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er sagt, okay, diesem Gott, der mehr tun kann, überschwänglich mehr tun kann, als wir hoffen, träumen oder erbitten können. Dieser Gott, zu dem bete ich, der so viel mehr tun kann. Und dann sagt er, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Die Geschichte des Christentums ist nicht eine Geschichte, dass Gott unabhängig von irgendwelchen Menschen die dollsten Dinge vollbracht hat, sondern es ist von Anfang an eine Geschichte, dass Gott Menschen befähigt hat, im Kleinen und im Großen die Welt zu verändern. Es ist eine Geschichte, wo Menschen von Gott irgendwie genug Kraft hatten, um auf ihrer Arbeit, um im sozialen Bereich, um in Kunst und Kultur, um im Privatleben, in Familie, im Freundeskreis irgendwie einen Unterschied zu machen. Kraft zu haben, Dinge zu verändern. Und es ist unglaublich, was passiert ist. Es ist so über die Maßen mehr. Und diese Kraft, durch die Gott schon durch alle Zeiten, durch alle möglichen Menschen gewirkt hat, durch die wirkt er auch heute in uns. Und im Moment sind einfach wir dran. Das, was 2000 Jahre Kirchengeschichte ist und was vielleicht manchmal absolut unglaublich ist zu lesen, dass Gott ganze Länder und Nationen umgedreht hat durch seine Kraft durch Menschen. Im Moment sind wir dran. Im Moment sind wir dran, dass Gottes Kraft in uns, durch uns, überschwänglich mehr tun kann, als wir überhaupt erhoffen können. Ich wünsche mir das so sehr für mich und für euch und für uns als Gemeinde, wo immer die Wege hingehen werden von jedem hier. Ich wünsche mir, dass wir irgendwann zurückblicken können und sagen, hey, mein Leben macht eigentlich gar keinen Sinn. Durch mein Leben ist so viel mehr passiert, als ich erhoffen und erträumen kann. Ich kann auch nicht mal verstehen, was alles passiert ist. Aber irgendwie hat dieser Gott mit der Kraft, die in mir wirkt, Unglaubliches gemacht. Ob das im Kleinen ist, dass ich Freunden von mir Hoffnung gebe und weiterhelfe. Oder ob das im Großen ist, was immer das Große ist für dich. Im Beruf, im Privaten, in Kunst, keine Ahnung. Aber die Kraft, die Jesus aus den Toten geholt hat, durch die Gott 2000 Jahre Menschheitsgeschichte und Kirchengeschichte geschrieben hat, die Kraft ist die Kraft, die aus der ganzen Fülle Gottes kommt und die in uns ist. Gott hatte nie den Plan, dass er sagt, okay, ich verändere die Welt und ihr macht alle Pause. Sondern Gott will uns immer dabei haben. Gott will das durch uns machen. Gott will uns die Kraft geben, dass solche Dinge möglich sind. Und Paulus sagt selber, das ist mehr, als wir uns vorstellen können. Das ist unmöglich. Das ist nicht zu fassen. Und es stimmt. Das ist für uns absolut unmöglich. Unsere Kraft wird es nie erreichen können. Nie. Wir können es versuchen, wir werden grandios scheitern. Aber durch Gottes Kraft sind Dinge möglich, die sind unglaublich. Wir können wirklich das, was wir leben wollen, Stück für Stück für Stück vielleicht mehr leben, weil wir immer mehr Kraft bekommen, indem wir immer tiefere Wurzeln in die Liebe Gottes schlagen, weil wir immer mehr verstehen, dass Gott mich liebt und wie sehr Gott mich liebt oder dass Gott mich überhaupt liebt. Und Paulus schließt es ab, indem er sagt, hey, diesem Gott, der mit dieser Kraft, die aus der Fülle Gottes selbst kommt, die aus Vater, Sohn und Geist, diese Fülle Gottes, diese Kraft, die selbst in uns ist, diesem Gott, der diese Dinge durch uns alle tut, dem sei alle Ehre und aller Ruhm und aller Preis für alle Zeit. Denn keiner kann sagen, was immer am Ende passieren wird, wie immer große Dinge Leute von euch erreichen werden, dass das alles war, weil wir so toll sind. Sondern alle müssen sagen am Ende, hey, das ist für mich selber unglaublich und irgendwie hat Gott irgendwas durch mich gemacht, dass so große Dinge passiert sind. Ich weiß nicht wie, aber ich bin unglaublich dankbar, dass ich dabei sein durfte. Und das ist, glaube ich, das große Ziel, so eine Kraft zu haben, die so eine Stärke verleiht von innen heraus, die aus der Liebe Gottes kommt, dass solche Leben möglich sind. Und für Paulus scheinen die möglich zu sein. Er hat selber vorgelebt, nicht weil er so stark war, sondern weil er Gottes Kraft so tief in sich hatte. Und ich glaube, der erste Schritt ist nicht zu sagen, ich habe es gehört, ab morgen ist alles anders. Sondern der erste Schritt, und der Schritt ist, vielleicht heute, einfach einen kleinen Schritt weiterzukommen in der Frage, zu verstehen, dass Gott mich liebt. Ein bisschen mehr verstehen, wie sehr Gott mich liebt. Ein bisschen tiefere Wurzeln bekommen, ein bisschen festeres Fundament. Und Schritt für Schritt für Schritt wirst du merken, dass du immer mehr innere Stärke gewinnst und immer mehr Sachen möglich sind. Dass dich Dinge, die dich umgehauen haben, vielleicht nicht mehr so lange umhauen und vielleicht irgendwann gar nicht mehr umhauen. Dass Dinge möglich werden. Und dass du immer begeisterter von dem Gott werden kannst und immer mehr ihn anbeten willst, weil er so unfassbare Dinge tut. Und über die Liebe Gottes nachdenken, darüber nachzusinnen, okay, hey Gott, was heißt eigentlich, dass du mich liebst? Das sieht manchmal so aus, als würde man vielleicht nichts machen. Das ist keine praktische Anwendung, das ist gar nichts. Aber ich glaube, dass das eigentlich das Allerwichtigste ist. Dass das der wichtigste Schritt ist, die Frage, sich mit der Frage zu konfrontieren, okay, was heißt es für mich, dass Gott mich liebt. Kann es denn sein, dass Gott mich noch ein bisschen mehr liebt, als ich im Moment glaube? Kann es sein, dass da noch mehr ist? Kann es sein, dass ich noch mehr verstehen kann von dem, wie sehr Gott mich liebt? Und kann es sein, dass dadurch für mich noch viel mehr möglich ist und ich Kraft bekomme für Dinge, von denen ich glaube, dass sie nie möglich sind durch mich? Und ich glaube, mit genau der Frage wollen wir auch gleich noch in eine Zeit gehen, wo Chris ein bisschen spielen wird. Und denkt einfach darüber nach, nicht wie sehr ihr Gott liebt und was ihr alles zu leisten habt und leisten könnt, sondern einfach über die simple Frage, kann es sein, dass Gott dich liebt und kann es sein, dass Gott dich sogar ein bisschen mehr liebt, als du im Moment glaubst. Aber bevor wir das machen, würde ich gerne beten. Jesus, irgendwie weckt es total die Sehnsucht in mir, so ein Leben zu haben und so eine Kraft zu haben und deine Liebe mehr zu erkennen. Aber genauso sehe ich, wie mein Leben und mein Inneres oft so weit weg ist, wie meine Wurzeln nicht so tief sind, wie mein Fundament vielleicht nicht so fest ist. Aber Jesus, danke, dass du uns den Weg zeigst durch dein Wort. Danke, dass der Weg so simpel ist, uns immer mehr zu verstehen, dass du uns liebst. Und Gott, gleichzeitig ist der Weg auch so schwer, weil es manchmal das Schwierigste ist zu begreifen, dass du jemanden wie mich und jemanden wie wir eben sind, lieben kannst. Auch noch in der Fülle lieben kannst. Und dass du Leuten wie uns, durch Leute wie uns in so einer Kraft wirken kannst, dass wir Medien, Kultur, Kunst, Arbeit, Privatleben, Kirche unglaublich verändern können. Aber Gott, es ist deine Kraft. Und ich bete, dass diese Kraft in unserem Leben immer mehr zum Vorschein kommt. Dass jeder die immer tiefer spürt und immer stärker am inneren Menschen wird. Und Gott, dafür bete ich, dass wir ein bisschen mehr verstehen, dass du uns liebst. Dass wir tiefer in die Liebe Gottes eintauchen. Gott, es ist was keiner von uns selber kann. Keiner von uns kann sich entscheiden, das mehr zu glauben und mehr zu verstehen. Sondern wir müssen es von dir immer wieder neu erleben. Gott, ich bete, dass du mit vielen von uns und mit jedem von uns heute einfach einen kleinen Schritt weitergehst. Wenn du Sprünge machen willst mit Leuten, hey, Gott, wir würden uns so freuen. Aber jeder einen kleinen Schritt heute. Vater, das ist mein Gebet. Lass uns verstehen, dass du uns liebst, damit wir Dinge tun können, die unmöglich sind. Und damit wir allen sagen können, was wir für einen großartigen Gott haben, der uns unfassbar liebt und dadurch wir uns unfassbare Stärke verleiht. Gott, wir danken dir dafür und wir wollen uns auf den Weg machen. Und bitte hilf uns, den nächsten Schritt zu gehen. Amen.